Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen! Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute hier zu uns ins Studio zu kommen.
Sehr gern.
Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir über Gründerinnenperspektive zu sprechen. Wir haben zum Anfang so eine kleine Either-or-Icebreaker-Session, wo wir erstmal so ein bisschen Entweder-oder-Fragen stellen und dich vielleicht auch persönlich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht noch kurz zur Folge heute. Wir sprechen heute mit Gratian, einem der beiden GründerInnen von ThirdFlow, die seit Mai bei uns im Future Energy Lab ihre Ideen weiterentwickeln. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir uns heute über die unterschiedlichen Themen unterhalten. Und jetzt starten wir einfach mal rein. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Sommer oder Winter?
Sommer. Noch.
Noch?
Ja, heißt, naja, Sommer, die letzten Sommer, die wir so gesehen haben, werden halt auch immer extremer. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Da ist man Kummer gewöhnt, zumindest in Kindheits- und Jugendtagen war ich Kummer gewöhnt, was das Wetter anbetraf. Und man ist natürlich dann auch so konditioniert, plötzlich wird es immer wärmer und ich merke, dass es einfach, dass ich da an meine Grenzen komme. Ne? Aber noch würde ich sagen, eher Sommer.
Okay, für die nächsten paar Jahre noch Sommer und dann irgendwann. Winter ist dann der angenehme Sommer für dich wahrscheinlich irgendwann.
Ich hoffe stark, dass das nicht eintritt.
Da arbeitet ihr ja zum Teil auch mit euren Sachen schon dran, dass das nicht so sein wird.
Korrekt, genau wie alle anderen hier.
Buch oder Film?
Boah, das ist stark abhängig davon, welches Buch und welcher Film. Aber da ich in Hamburg das hervorragende Abaton-Kino um die Ecke habe und großer Fan dieses Kinos bin, würde ich in diesem Moment sagen, Film.
Abaton-Kino. Also schon mal eine Empfehlung. Anscheinend ein großartiges Kino. Was macht es so großartig?
Es ist, ich würde sagen, eins der tragenden Indie-Kinos in Hamburg. Ist auch eins der bekanntesten dort. Mitausrichter des Hamburg Filmfestivals. Und es ist einfach ein schöner Ort. Schön gelegen. Niedliche Seele. Sehr viel Herzblut ist da reingegangen und geht da nach wie vor rein. Das merkt man auch.
Hört sich sehr schön an. Ich wollte bald mal nach Hamburg gehen, habe ich mir auf die Liste geschrieben, auf jeden Fall. Und dann zum Abschluss noch Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule. Ich kann tatsächlich besser nach 12 Uhr mittags arbeiten und auch dann eher ein bisschen bis später. Plus, das geht so ein bisschen einher mit Stadt- oder Landmensch, würde ich mal sagen. Ich bin definitiv eher ein Stadtmensch und die Stadt ist einfach länger wach. Und da füge ich mich gut ein.
Wie lange geht denn dann so ein Arbeitstag oder wann ist deine produktivste Zeit?
Produktivste Zeit geht um 16 Uhr los, witzigerweise. 16 bis 19, 19.30
Uhr. Okay, dann findet man dich beim Abendessen quasi immer bei der Arbeit.
Ich bin einfach später Abendessen.
Es verschiebt sich alles nach hinten.
Genau.
Alles klar, cool. Seit wann bist du denn eigentlich Gründer? Also könntest du mal so ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und wann kam vielleicht auch so die erste Idee? Hattest du auch Angestelltenverhältnisse in deiner Karriere? Und wie bist du an den Punkt gekommen, wo wir jetzt sind?
Okay, ich versuche das mal so kurz wie möglich zu halten. Also ich hatte drei Angestelltenverhältnisse. Zwei davon in der Energiebranche und eins bei einer Unternehmensberatung, die sich allerdings auch mit der Energiebranche in Deutschland auseinandergesetzt hat. Aus dieser Beratung bin ich dann in ein Sabbatical gegangen und in diesem Sabbatical, also ein halbes Jahr unbezahlter Urlaub. Und in diesem unbezahlten Urlaub gab es zwei große Dinge zu tun. Einmal musste ich noch eine Masterarbeit schreiben aus einem berufsbegleitenden Studium. Und das zweite große Thema war, Ich wollte mich unbedingt mit Selbstständigkeit auseinandersetzen, weil ich gemerkt habe, dass ich in größeren Organisationen, in auch hierarchischen Strukturen nicht gut funktioniere, sondern dass ich im Grunde genommen dazu neige, Regeln selbst zu machen, zu hinterfragen, auch in Konflikt zu geraten mit Entscheidungsträgern und für mich einen Weg gesucht habe, mir das möglichst leicht zu machen, das auch tun zu können, eben auch in meiner beruflichen Laufbahn. Und dann war der Weg zur Selbstständigkeit im Grunde genommen kurzer, also dieser logische Schluss. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich machen soll. Und das ist auch bis heute immer noch so ein bisschen, also bis vor kurzem war das immer noch so ein Problem. Wie gehe ich denn tatsächlich strategisch an Problem- und Lösungsfindung ran, also an Geschäftsideenfindung? Damals ein bisschen naiv gewesen. Das allererste, was ich gemacht habe, war tatsächlich, ich habe einen Webshop eröffnet für Armbanduhren.
Für Armbanduhren?
Ja, Modeuhren im Preisbereich bis 300 Euro. Warum? Uhren haben eine relativ hohe Wertdichte, sie packen gut, sie sind meistens quadratisch, also rechteckig verpackt. Das heißt, du kannst sie super stapeln, du kannst sie gut versenden, du kannst sie sehr gut lagern, sie rotten nicht. Also die Batterie vielleicht, aber die kannst du ja stoppen. Und entsprechend hat so ein sehr kleiner Lagerraum dann eine sehr hohe Wertdichte und auch jedes Paket, was du versendest, hat eine relativ hohe Wertdichte. Plus, ich fand das Metathema Zeit einfach immer und Zeitmessung, warum machen wir das als Menschen eigentlich? Warum setzen wir uns diesem äußeren Druck aus? Das fand ich irgendwie immer spannend. Und die Verkörperung dessen in einer Uhr hat mich immer gereizt. Ich war auch ein paar Mal beim Uhrmacher auf so Seminaren, habe mechanische Uhren repariert und so. Hab's aber nie zum vollwertigen Uhrmacher geschafft.
Waren das tatsächlich auch schon so Aspekte, die du in deine Ideenfindung dann auch einfließen lassen hast? Also, oder waren das Dinge, die du vielleicht auch im Nachhinein analysiert hast? Hast du da wirklich so die Ideenfindung, bist du die so angegangen? Und wenn ja, woher hattest du diese Gedanken?
Ja, zu dem Zeitpunkt bin ich da tatsächlich so strategisch rangegangen. Ich war aber auch ein bisschen naiv. Insofern, als dass ich natürlich, ich habe mir ein B2C-Produkt ausgesucht und ich habe mir ein Handelsprodukt ausgesucht. Heute würde ich nicht mehr mit Gütern handeln wollen, aber damals erschien mir das als das Leichteste, einfach etwas zu kaufen und es teurer wieder zu verkaufen. Aber sich dann für etwas zu entscheiden, was man denn handeln möchte, da bin ich tatsächlich strategisch rangegangen.
Wie hat dieses Geschäft aufgehört, sage ich mal, oder woran ist es vielleicht auch gescheitert?
Ich habe das Interesse verloren am Handel mit Dingen. Sozusagen. Auch aus einer Überzeugung heraus, dass wir eigentlich, gerade bei B2C-Produkten, der Markt ist gerade hier im Westen, in Anführungszeichen, und mittlerweile würde ich fast sagen global, doch deutlich übersättigt mit Produkten. Also warum soll ich jetzt noch ein weiterer Händler sein, der noch mehr selber Geld dafür ausgibt für Werbung, für Sichtbarkeit, um noch mehr Produkte in einen Markt zu drücken, der schon voller Produkte ist. Deswegen habe ich das verkauft, also den Uhrenhandel und auch ein später dann entstandenes weiteres kleines Venture, wo es auch um den Handel mit Gütern ging. Da ging es allerdings eher um Textilien.
Und wie bist du dann zur Energiebranche gekommen?
Also da lag ja im Grunde meine Wurzel. Mein Vater hat mich relativ stark beeinflusst, würde ich mal sagen, in meiner Berufswahl. Ich bin am Ende Wirtschaftsingenieur geworden und ich habe dual studiert. Mein Studienträger war damals ein großes Versorgungsunternehmen aus dem deutschen Norden, also eine bekannte Marke der großen Vier.
Und, nicht zu viel verraten.
Nicht zu viel verraten, genau. Das Unternehmen gibt es in dieser Form auch nicht mehr. Es, durch Unbundling und so weiter hat sich da ein bisschen was neu entwickelt. Aber diese Entscheidung habe ich damals bewusst getroffen, weil nach viel Hin- und Her-Überlegerei, was mich sonst so interessieren könnte, Jura, Architektur, Tonmeisterei und zum Teil auch Journalismus, habe ich mich nochmal ein bisschen ans Reißbrett zurückgezogen und darüber nachgedacht, auch gemeinsam mit meinem Vater, was sind denn die großen Zukunftsthemen eigentlich? Und da sind wir sehr schnell bei Energie gelandet. Allerdings auch Wasserversorgung. Also alles, was mit Infrastrukturfragestellungen zu tun hat, die grundlegend sind für uns alle als Gesellschaft. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen ins Thema und immer mehr Begeisterung dafür entwickeln können. Und so kam ich letztens zu meinem allerersten Job bei eben dieser Firma, für die ich dann ja auch studiert habe und danach auch für anderthalb Jahre etwa da gearbeitet in der Netzbetreibersparte. So kam ich zum Thema Energie. Warum ich dann aber selbstständig geworden bin im Thema Energie, das war so ein bisschen auch wieder eine Überlegung aus, ja, das ist jetzt vielleicht 3 Jahre alt, in der Pandemie entstanden, glaube ich. Das Wissen, was ich mir angeeignet habe über meinen E-Commerce, die E-Commerce-Erfahrung und später die nachgelagerten Recruiting- und auch Digital-Marketing-Erfahrung, die ich dann in Selbstständigkeit noch machen durfte, meistens über die Leitung von also Gründung und Leitung von Agenturen zu diesem Thema, das wieder einfließen zu lassen in dieses ursprüngliche Herzensthema von vor 15 Jahren oder 10 bis 15 Jahren, nämlich dieses Energiethema, das erschien mir als einzig richtiger Weg. Also alles, was ich wusste über Internet letztlich und über die Gesetzmäßigkeiten des Internets, das zu übertragen in die ja doch recht oldschool funktionierende, wenig digitalisierte und auch recht, ja, wie soll ich sagen, recht bürokratische Energiewelt. Das war der einzig richtige Schluss in dem Moment.
Interessant, ja. Das ist, es macht jetzt, wie du es erzählst, auch wirklich Sinn. Ne? Also man probiert sich in den unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen aus und am Ende bringt man so das für sich Gelernte und die Themen dann einfach irgendwie zusammen und kommt dann natürlich in ein Startup von Energie und dann doch nicht irgendwie noch mehr Sachen verkaufen, sondern eben auch ihren Mehrwert dann irgendwie zu schaffen.
Es waren Lehrstücke, wenn man so möchte, ne? Die aber an einer bestimmten Stelle zu einem Ende gekommen sind. Also die Unternehmen gibt es zum Teil ja noch, wo ich auch mit beteiligt war oder bin. Und die machen auch schöne Sachen. Ich bin allerdings immer weiter Richtung, erstmal von den Gütern weg, hin Richtung Dienstleistung. Mit dem Gedanken, okay, Dienstleistungen tun erstmal keinem weh. Die müssen nicht produziert werden, deswegen haben sie auch weniger Impact. Und wir sind eine Wissensgesellschaft gerade hier, also lass uns doch unser Wissen benutzen, um schlaue Dienstleistungen zu kreieren. Und dann gab es noch einen weiteren Schritt. Ich bin von irgendwelchen Dienstleistungen, auch die zum Teil auch mit Werbung zu tun hatten, was ich ja eigentlich wieder nicht machen wollte, hingegangen zu wertorientierten Dienstleistungen. Da ging es dann eher so um Personal, Recruiting, also Menschen, wenn möglich, an den richtigen Ort zu bringen, wo sie ihr Wissen, ihr Talent maximal wertstiftend nutzen können. Das war dann so das Letzte, was ich vor dem Energiethema gemacht habe. Also es hat sich immer weiterentwickelt Richtung wertorientierte Dienstleistungen. Und das, was wir jetzt machen, ist sozusagen das, die Cherry on top oder das Tüpfelchen auf dem I.
Also kommen wir genau zum Thema. Was macht ihr denn eigentlich?
Genau, also wir sind als Startup gestartet mit unserem ersten Produkt Certflow. Du hast es gerade schon genannt. Certflow sagt, ist schon fast, also der Titel sagt es schon fast, wir haben einen Workflow gebaut, um zu zertifizieren. Was zertifizieren wir da? Wir zertifizieren gemeinsam mit Partnerunternehmen in Form einer Software, eines Software-as-a-Service-Produkts, möglichst leicht und zugänglich für alle Beteiligten, Solarparks. Solarparks ab einer Größe von 135 kW installierter Leistung. Und nach oben ist im Grunde genommen offen, wobei wir uns heute konzentrieren auf sich das Massengeschäft, also die vielen mittelgroßen Solarparks, die an die Mittelspannungsebene in Deutschland angeschlossen werden sollen. Das ist bis 950 kW Leistung und darüber machen wir das theoretisch auch, aber dann eben zusammen mit Partnerunternehmen.
135 kW, welche Größenordnung ist das? Also nur vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt nicht vorstellen können, ab welcher Größe fangt ihr an quasi zu zertifizieren?
Ja, also vielleicht so als Hausnummer oder als grobe Daumenregel, 1 MW entspricht ungefähr 1 Hektar Fläche. Das heißt, 100 kW ist ungefähr 1/10 Hektar Fläche. Oder anders verglichen, die meisten Menschen, die eine Solaranlage auf ihrem Privatdach haben, zum Beispiel auf einem Haus, haben meistens irgendwas zwischen 7 und 15 kW auf dem Dach.
Okay, also dann doch eher industriell oder sehr groß privat.
Ja, also wer viel Wohnfläche braucht, Flachbau, ein Stockwerk. Nee, also es sind meistens dann tatsächlich Dächer von Hallen zum Beispiel oder von Supermärkten oder auf Parkplätzen oder auf Rasthöfen. Das wäre denkbar. Das allermeiste sind aber tatsächlich Freiflächenanlagen. Also Anlagen, die nicht auf einem Dach sind, sondern auf dem Boden installiert mit einem Ständerwerk. Das, was man heute auch viel sieht, wenn man zwischen Hamburg und Berlin auf der Autobahn hin und her fährt, da sind sehr viele dieser Anlagen in der unmittelbaren Nähe zur Autobahn, genau, weil sie da einfach nicht so ins Gewicht fallen, ne? Also nicht so sehr ins Gewicht fallen, das ist die Idee dahinter, warum sie dort stehen.
Okay, und was hat diese Zertifizierung davor so komplex gemacht? Inwiefern vereinfacht ihr das oder was waren vielleicht auch so Probleme, die es davor gab, die ihr mit eurem Produkt löst?
Also das darüberliegende Problem oder der darüberliegende Trend vielmehr ist einfach der, dass wir viel mehr Solar bauen und bauen werden in mittelbarer und unmittelbarer Zukunft. Das ist politisch so gewollt. Und das ist mittlerweile auch wirtschaftlich durchaus attraktiv. Deswegen ist es ein Feld, in das viel mehr reingegangen wird, was dazu führt, dass wir, das ist jetzt gerade jüngst oder noch keine besonders alte Zahl, dass wir pro Jahr ungefähr 20, 25 Gigawatt PV im Schnitt zubauen werden in Deutschland bis 2035. Das ist eine ganze Menge. Und diese Menge an Leistung in Form von Anlagen, die gebaut werden irgendwo in Deutschland, die durchlaufen einen Zulassungsprozess. Warum? Weil man an das Netz nicht einfach irgendwas anschließen kann und den Schalter umlegen und dann davonziehen, weil das Netz potenziell dadurch instabil wird. Deswegen ist der Netzbetreiber in der Pflicht oder sind die Netzbetreiber in Deutschland in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Dafür gibt es Regelwerke. Dafür gibt es für ganz Deutschland geltende Regelwerke und jeder Netzbetreiber hat dann nochmal seine eigene Interpretation dieses Regelwerks. Wir reden in Deutschland von knapp 1000 Netzbetreibern. Dadurch, dass wir diese ehemalige Stadtwerke-Struktur haben, da sind also relativ viele unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Personen, die diese Anträge bearbeiten, unterwegs und auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also nicht das allein, sondern die schiere Anzahl dessen, was am Markt gerade oder was an Anträgen auf den Tischen liegt, ist weit mehr als das, was mit dem etablierten Prozess oder mit den etablierten Prozessen bei den Netzbetreibern mit dem vorhandenen Personal abgearbeitet werden kann. Was auch daran liegt, dass dieser Prozess maximal bürokratisch ist und dass er nicht nur zwei Stakeholder involviert, nämlich denjenigen, der die Anlage bauen möchte, und den Netzbetreiber, sondern da sind noch ein paar mehr Unternehmen beteiligt in der Regel. Also all diese Unternehmen sind auch an dem Zulassungsprozess beteiligt. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das üblicherweise abläuft. Also man sendet dann E-Mails, man ruft sich an, man schickt mal einen Brief, man erinnert sich regelmäßig daran, dass da ja noch hätte eigentlich was eingereicht werden müssen. Ach ja, verdammt, vergessen. Und dieser, ich nenne es mal einen Pen-and-Paper-Prozess. Und das machen wir mit Certflow anders. Also wir haben ein Software-as-a-Service-Produkt geschaffen, was sehr, sehr, sehr zielgerichtet auf genau dieses Problem geht und mit dem Ziel, die beteiligten Stakeholder, wir haben da maximal 12 verschiedene Unternehmenstypen, die an so einem Projekt mitarbeiten, möglichst geführt, möglichst schnell durch diesen Prozess zu bringen, der notwendig ist, um zu einem sogenannten Anlagenzertifikat zu kommen, welches dann zertifiziert, dass die Anlage in dem Setup, wie sie geplant ist, grundsätzlich geeignet ist, um an das Netz angeschlossen zu werden, an dieser Stelle im deutschen Netz.
Jetzt hast du gesagt, dass viele dieser Netzbetreiber die Regeln für sich auf ihre Art und Weise interpretieren. Ist das ein Problem? Ist das ein Hindernis, auf das ihr öfter stoßt? Weil ich sehe es jetzt so als System, das irgendwie programmiert und vorbereitet und irgendwie nach Skript XY funktioniert. Da ist jetzt nicht viel für, oh, ich interpretiere das eine so oder ich interpretiere das andere so. Also wie geht ihr mit solchen Themen um und wie seid ihr, ist das vielleicht ein Problem in eurem, eine Challenge, sage ich mal, in die ihr jetzt hinein müsst? Und wie kann es überhaupt sein, dass Regeln unterschiedlich interpretiert werden?
Solange es keine verbindlichen Regeln sind, sondern Empfehlungen, können sie unterschiedlich interpretiert werden. Und das ist tatsächlich so. Also erstmal, wie gehen wir damit grundsätzlich um? Wir versuchen natürlich so nah wie möglich mit den Netzbetreibern zusammenzuarbeiten. Tatsächlich kommen Netzbetreiber in Deutschland auch proaktiv auf uns zu und fragen um Hilfe, was wir auch schon erlebt haben. Das sind meistens kleinere, aber wir sprechen auch mit großen Verteilnetzbetreibern darüber. Wie versuchen wir dem User das Ganze möglichst leicht zu machen? Es gelten, also abhängig davon, wo du eine Anlage errichten möchtest, gilt für dich eine bestimmte, gelten für dich die Regeln eines bestimmten Netzbetreibers. Die überhaupt aufzufinden und zu verstehen, welche denn für dich gelten, das ist meistens schon mal Problem Nummer eins. Das machen wir dir möglichst leicht, dadurch, dass wir sagen, okay, du bist bei dem Netzbetreiber, damit gelten, oder du bist in diesem Postleitzahlbereich, damit gelten für dich folgende Regeln, bitteschön. Und dann Nummer drei, laden wir den Netzbetreiber dazu ein, also der Netzbetreiber ist eine Rolle in unserem System, kann eingeladen werden und mit dem Netzbetreiber, also der Netzbetreiber bekommt von uns die Möglichkeit, einmal seine Regeln hinsichtlich meistens sogenannten Schutzgeräten, das ist so, das ist der Löwenanteil dessen, was wir vom Netzbetreiber wissen müssen, wie sollen die Schutzgeräte eingestellt sein, das fragen wir sehr gerichtet und sehr schlank vom Netzbetreiber ab, sodass es dann allen anderen am Projekt Beteiligten zur Verfügung steht.
Okay, jetzt erfordert es ja wahrscheinlich auch ein relativ großes Netzwerk, würde ich behaupten. Also gerade die Energiebranche ist jetzt nicht unbedingt für Innovation und du hast es vorhin schon mal so kurz angeschnitten, dass es doch sehr bürokratisch alles ist und sehr oldschool hast du es, glaube ich, genannt. Wie wichtig ist denn das Thema Netzwerk und wie gehst du damit um oder wie hast du das geschafft, vielleicht auch so ein Netzwerk dir da aufzubauen?
Also ich würde mal sagen, unser kleines Startup profitiert im Wesentlichen ja nicht nur von meinem Netzwerk, sondern insbesondere auch von Jelenas. Und was sie dadurch aufgebaut hat, dass sie auch in der Vergangenheit schon in der Energiebranche und in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, das ist das eine. Vielleicht nehme ich deine Frage auseinander. Erstmal das Netzwerk zu den Big Playern. Ich merke schon, dass das sehr wichtig ist. Man braucht unglaublich viel Credibility, Glaubwürdigkeit, um durch eine solche Tür durchzukommen. Und wenn man dort niemanden kennt, dann ist das sehr schwer. Wir haben es gerade gemerkt, als wir uns beworben haben auf eine Ausschreibung für eine Software, die das BMWK sich wünscht, mal in Anführungszeichen. Und wir glauben, wir wären der optimale Realisierungspartner gewesen, weil wir im Grunde genommen mit unserem Produkt Certflow genau das machen. Also wir haben einfach schon sehr viel tiefes Fachwissen darüber, wie so eine Zertifikatsdatenbank umgesetzt werden soll. Wir sind am Ende nicht zum Zuge gekommen. Ich unterstelle mal, das wäre anders gewesen, hätten wir ein etablierteres Netzwerk zu den Big Playern, die dort beteiligt sind, gehabt. Aber da es uns noch nicht lange gibt, sind unsere Wurzeln noch sehr, sehr wenig ausgeprägt. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, da wir können ernsthaft Wert stiften, Startups können ernsthaft Wert stiften. Sie werden so ein bisschen belächelt und nicht richtig für voll genommen. Das ist das, was die Big Player anbetrifft. Was die New Player, die New Kids on the Block anbetrifft, treffen wir auf total tolle Menschen, ganz offene Ohren und sehr, sehr logische Denkweisen. Also Jelena und ich, wir sind auch beide Wirtschaftsingenieure und solche Menschen treffen wir da draußen auch, die sich überlegen, okay, wie passt denn eine Leistung, wie die Certflow erbringt, in den Gesamtprozess? Was kommt davor? Was kommt danach? Was kann man idealerweise miteinander verknüpfen? Welche Daten könnten wir potenziell miteinander austauschen? Wie können wir für einen Kunden, den wir möglicherweise teilen, den maximalen Nutzen stiften, indem wir gut zusammenarbeiten? Und das meint nicht nur Kontakte weiterreichen, sondern das meint tatsächlich auch, wie gesagt, Daten austauschen, Systeme aneinander anbinden. Das ist genau, das ist so der Spirit, den ich wahrnehme auf Messen hier im Future Energy Lab und an anderen Orten, wo Startups aus der Energiebranche oder in der Energiewirtschaft zusammenkommen.
Also so weg von dieser Ellenbogengesellschaft und diesem Kompetitiven und mehr so, wie können wir uns gegenseitig helfen und irgendwie auch unterstützen, oder?
Ja, mit Einschränkungen. Ich meine, am Ende sind wir natürlich, wir haben alle eine Gesellschafterstruktur. Alle Gesellschafter, die überall mit drin hängen, haben ein Interesse daran, dass es dieses Unternehmen weiter gibt und dass es wächst. So ist das System, in dem wir leben, ist so aufgebaut. Also alle Gesellschafter wollen, dass es wächst. Das heißt aber nicht, dass man sich eben mit Ellenbogen begegnet, sondern trotzdem Chancen erkennt, wenn sie zu gegenseitigem Wachstum führen können.
Häufig ist ja aber auch der Wachstum von anderen der Grund, warum das eigene Unternehmen ja dann wachsen würde. Eben gerade wenn man so einen Prozess, wenn ich es mir jetzt vorstelle, einfach so Schritt für Schritt. Es gibt ein Startup, das kommt irgendwie vor euch, sag ich mal, vor Certflow ran und zieht dadurch quasi gewisse Kunden an. Wenn dieses Unternehmen wächst, dieses Startup größer wird und mehr Kunden generiert, dann gibt es für euch wiederum, wenn man jetzt kooperieren würde oder sich quasi sagen würde, wir nehmen uns gegenseitig an die Hand und schieben uns dann sozusagen, profitieren ja voneinander, weil wir in diesem kompletten Prozess quasi unterschiedliche Prozessschritte übernehmen. Wenn das eine Unternehmen wächst, hilft das ja euch auch, weil es mehr potenzielle Kunden dann in Zukunft ja auch sein können, die dann wieder für euch in Frage kommen. Das heißt, das ist ja allgemein, glaube ich, so wie ich es auch ein bisschen in der neueren Generation zumindest wahrnehme, schon so, dass darauf vermehrt geachtet wird, aber dass es da immer wieder einen Clash gibt der unterschiedlichen Generationen, eben weil es auch, glaube ich, lange Zeit anders gelebt wurde und auch anders betrachtet wurde. Aber dass da schon auf jeden Fall ein Perspektivwechsel irgendwie stattfindet und man merkt, ich habe gar nicht so viel davon, wenn ich die anderen immer nur kleinkloppe, sondern wir profitieren viel mehr davon, wenn wir gemeinsam wachsen und uns gemeinsam unterstützen an den Punkten, wo wir uns eben unterstützen können.
Genau, und im Zweifel auch independent bleiben. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Learning, was ich aus dem Internetgeschäft von vorher mitnehme. Da gibt es, ich weiß nicht, ob der Affiliate-Marketing ein Begriff ist, also Partnerprogramme. Das gibt's im Internet ganz viel, im E-Commerce insbesondere, aber auch im Thema Software as a Service und so weiter. Einige Unternehmen verwenden sehr viel Energie und Zeit darauf, ihre Partner-Communities aufzubauen, zu pflegen, zu unterstützen, sodass genau ein solcher Effekt wie der, den du gerade angesprochen hast, nämlich dass man voneinander profitiert, dass der quasi gerichtet hochgezogen und gepflegt wird. Das würde ich mir tatsächlich auch noch mehr wünschen im ganzen Bereich Energie. Man merkt es bei so einigen Unternehmen, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, die haben sowas schon etabliert oder das ist zumindest in den Anfängen. Aber so gerichtet wie im E-Commerce, wie im Online-Marketing gibt es das tatsächlich noch nicht.
Wir versuchen hier eben auch so einen Ort zu schaffen, wo eben auch die unterschiedlichen Player und Interessen, also eben Startups, Corporates, andere Unternehmer, Dienstleister aus der Energiebranche eben hier auch zusammenkommen und sich einfach in einen engeren Austausch kommen, eben durch tägliches Arbeiten, durch in der Kaffeeküche läuft man sich mal über den Weg. Wie seid ihr eigentlich auf das Future Energy Lab gestoßen? Wie habt ihr davon erfahren und wie sind eure ersten Erfahrungen in den ersten Wochen und Monaten, die ihr jetzt hier seid und hier arbeitet?
Also wir haben auf LinkedIn davon erfahren und uns dann beworben und wurden dankenswerterweise auch angenommen und können jetzt sein an diesem sehr schönen Ort hier im Herzen Berlins, den ihr sehr schön eingerichtet habt auch. Also so sind wir zum Lab an sich gekommen. Was ich daran mag oder schätze, ist die... Man wird nicht so sehr in ein Korsett gepresst, wie das in anderen Inkubator- oder Accelerator-Modellen vielleicht der Fall sein mag. Also man ist hier sehr frei. Man kann aus dem Programm mitnehmen, was man möchte. Also alles kann, nichts muss sozusagen. Und das finde ich persönlich sehr angenehm. Plus man hat halt hier die Chance, durch die Nähe zur Deutschen Energieagentur, durch die Nähe zu anderen Startups, die hier sitzen, sehr, sehr dicht dran zu sein auch an potenziellen Partnern, an potenziellen Kunden, an potenziellen Informationsquellen. Das ist alles nur ein Gespräch weit entfernt. Und das ist super, also sehr angenehm.
Schön. Danke erstmal für das Feedback. Das freut uns natürlich, dass es so auch schon ankommt. Da würde mich interessieren, wie lässt du das jetzt in dein eigenes Unternehmen einfließen und was sind so Dinge, die du geändert hast, um deinen Angestellten nicht dasselbe Problem spüren zu lassen. Also wie hast du das geändert sozusagen von dem dir aufstoßenden Hierarchischen hin zu deinem eigenen Unternehmen? Wie lebst du dieses Unternehmen anders und was sind so Dinge, die du verändert hast?
Okay. Also das allererste, was wir anders machen, ist, wir sind eine Remote-Organisation. Das heißt, wir kommen nicht unbedingt immer an einem Ort zusammen. Wir sind in ganz Deutschland verteilt. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die hier in Berlin lebt, aber wir haben zum Beispiel auch jemanden in Osnabrück oder jemand, der viel in Frankfurt ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind ja noch ein kleines Unternehmen, das heißt, wir müssen noch nicht so richtig uns mit Organigramm und wie setzt man das nun auf, beschäftigen. Grundsätzlich bin ich aber sehr an holokratischen Ideen interessiert. Ich weiß, dass sie, oder ich glaube, dass die nicht alle funktionieren, aber einige Dinge kann man durchaus übernehmen. Das heißt letztlich, maximale Partizipation, maximales Ziele setzen und Ergebnisse definieren, gemeinsam mit allen. Da sind wir im Moment in der charmanten Lage, das tun zu können. Wenn es darum geht, dass wir als Team uns gegenseitig Aufgaben definieren, uns gegenseitig letztlich immer den nächsten Schritt mitgeben, dann ist ein wesentliches Learning, dass aus den vergangenen Jahren, dass es immer an Briefing-Qualität mangelte, also sowohl in den ersten Jobs als auch in anderen jungen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war eine Sache, die regelmäßig falsch lief, Kommunikation. Es war nie ganz klar, was denn eigentlich das Ergebnis sein soll, weswegen Menschen dann angefangen haben, ich sag's mal platt, so vor sich hin zu wursteln, um mit irgendwas dann am Ende um die Ecke zu kommen, was aber gar nicht so richtig auf das ursprüngliche Problem passt. Das heißt, wir versuchen, und das ist auch noch ein Prozess, den wir gerade uns selbst beibringen, an unserer Briefing-Qualität zu arbeiten. Also ich muss ganz klar sagen, was ich will. Und das muss ich am besten schriftlich tun. Und das erfordert Arbeit, weil da muss ich mich auseinandersetzen mit dem, was ich eigentlich will und warum ich das will und in welcher Form ich das brauche und bis wann und von wem idealerweise. Also gutes Projektmanagement, klassisches Projektmanagement braucht das. Und da arbeiten wir, wie gesagt, ganz viel mit der Reflexion des eigenen Wordings. aber eben auch mit Systemen, ne? Klassisch Kanban, Ticketing, Waterfall gar nicht mal so, aber viel aus dem Scrum auch an entliehen. Das nutzen wir sozusagen als Methode. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in keinem Konzern oder bei einem Mittelständler, wo ich mal war, vorgefunden habe.
Okay, also diese schon viel auch diese neuen Projektorganisations- und Management-Themen dann einfließen lassen.
Ja, aber mit gesundem Menschenverstand.
Genau, weil ich wollte gerade sagen, also ich habe auch im Studium sehr viel davon gelernt und es war immer Thema, gerade im Bereich Innovationsmanagement und Design Thinking und wie es alles heißt, wo ich mich auch an Teilen gefragt habe, wie setzt man das jetzt wirklich real um, ne? Auch gerade in so, in größeren Unternehmen, wo schon so feste Arbeitsschritte und wo schon Dinge sehr festgefahren sind. Wie überzeugt man wirklich alle?
Bloß keine Methode, nur um der Methode willen. Ich meine, gerade im Studium, da macht man dann natürlich so Case Studies, dann hat man irgendwelche theoretischen Fälle, an denen man eine Methode ausprobiert. Da mag das sowieso immer alles etwas konstruiert wirken. Aber auch im realen Geschäft wäre es vermutlich eher Zeitverschwendung, wenn man sich jetzt wirklich jedes Detail jeder Methode ansehen und in den eigenen Prozess einführen würde, weil es häufig einfach viel Overhead produziert. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und man muss natürlich viel mit den Menschen jeweils sprechen, weil die einen arbeiten gerne so, die anderen arbeiten gerne so, mit folgendem Werkzeug oder mit eben jener Methode. Und darauf sollte man am besten eingehen. Du kannst nicht eine Methode über alle drüber bügeln und sagen, das so wird jetzt gearbeitet. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen schätze ich persönlich auch die Arbeit in kleinen Organisationen sehr, weil da kann ich eben mir die Zeit nehmen und mit allen einzeln sprechen. Feedbackrunden machen, mir die Sorgen und Nöte anhören, gucken, ob alle mit ihren Werkzeugen und ihren Methoden überhaupt klarkommen. Und wenn nein, dann als Geschäftsführer sehe ich das als meine Rolle, als ultimative Supportkraft sozusagen, dafür zu sorgen, dass diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin maximaler Support angedient wird und wir den Prozess, die Methode, das Werkzeug eben ändern, so dass diese Person möglichst gut arbeiten kann. Weil was dann am Ende zählt, ist das Ergebnis. Gerade für jemanden aus einem Startup, was ja noch weit weg ist von einem Too-Big-to-Fail-Zustand, den man in einem Konzern vielleicht hätte, sondern man ist angewiesen auf Ergebnisse, um neue Finanzierungsrunden abzuschließen, um Umsätze vorweisen zu können, um eine Erfolgsstory nach draußen zu erzählen, weil das ist ja das, worum es dann am Ende auch ein bisschen geht, ne?
Wie funktioniert diese Kommunikation, wenn man jetzt nicht immer an einem Ort ist und kurz mal rüber zum Nachbar gehen kann, sag ich mal, und sich kurz Sorgen und Nöte oder vielleicht auch Probleme anhören kann?
Also wir haben als Gesamtteam ein Weekly, das reicht in der Regel auch aus, und dann haben wir für die Technik, also für das ganz alles rund um das Thema Produkt, haben wir noch ein, also alle zwei Tage kommen wir kurz zusammen und machen eine Art Stand-up und schauen uns unsere Tickets an, also priorisieren die, schätzen die Komplexitäten ab, verteilen die auf Releases, also Software-Releases und so weiter, das machen wir als Gruppe. Und dann gibt es darüber hinaus noch so Individualtermine, wenn mal was besprochen werden muss, was mutmaßlich länger dauert. Meistens konzeptioneller Natur, wo man einfach Sparring braucht, wo man sich beratschlagen muss oder wo es sogar ein offizielles Workshop-Format zu geben muss, wo wir dann meistens irgendwelche Methoden verwenden, die aus dem ganzen Ideation-Koffer kommen. Und dafür nimmt man sich dann auch mal eine Stunde Zeit hier und da. Aber das ist es.
Wo siehst du euer Unternehmen so in den nächsten 5 bis 10 Jahren in einer idealen Welt und welche langfristigen Ziele und Entwicklungen möchtest du mit diesem Produkt dann auch so als Vision vielleicht irgendwie erreichen?
Ich zäume das Pferd mal von hinten auf und beantworte Frage 2 zuerst. Welche langfristige Vision? Also ich möchte gerne Produkte, Dienstleistungen schaffen, die dafür sorgen, dass wir auf einen Pfad kommen, den wir als CO2-neutral betrachten können. Warum ist das wichtig? Damit diese Erde nicht zum Feuerball wird, damit wir unser Habitat erhalten können, damit Flora und Fauna weiterhin, ja, wir sind schon im Massensterben, ich weiß, aber damit zumindest eine Bremse eintritt. Ne? Also, dass wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, okay, jetzt haben wir so ein Equilibrium erreicht, das System ist wieder in Balance. Und Menschen haben die Chance, in diesem balancierten System glücklich zu sein. So, das ist das große Oberziel. Wie können wir als Firma darauf einwirken, dass das passiert? Uns sollte allen klar sein, dass der Ausbau erneuerbarer Energien das Wichtigste ist, was wir hier tun können, weil die Nutzung klassischer fossiler Energieträger eben das größte Problem darstellt, wenn es darum geht, Kohlenstoffdioxid als Treibhausgas auszustoßen. Das heißt, das müssen wir ablösen. Das geht mit heute bekannten Technologien nur mit Wind und Sonne. Es ist also maximal wichtig, diese beiden Energieträger schneller und in viel größerer Zahl als heute ans Netz zu bringen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und diese Prozesse von, es gibt irgendwo Geld, das investiert werden soll, bis hin zu, es ist eine Anlage am Netz und die speist ein. Und da gibt es ganz viele verschiedene Baustellen. Auf vielen dieser Baustellen mitzuwirken und zu sagen, wir machen das hier effizienter. Und als Ergebnis sozusagen eine Software-as-a-Service-Suite zu produzieren, die auf viele einzelne Nischenprobleme zwischen Investitionen und Einspeisungen einzahlt, das ist das Ziel, was wir mit unserem Startup verfolgen. Und Surflow ist das erste Produkt, was einem wesentlichen Flaschenhals ansetzt, aber weitere sind in Planung.
Spannend auf jeden Fall. Gibt es da irgendwelche Tipps, die dir geholfen haben in deinen Gründungen in der Vergangenheit?
Ja, ich denke schon. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist einfach machen. Anfangen. Das Wichtigste ist anfangen. Sich nicht zu lange damit aufhalten, sich zu überlegen, wie man denn etwas nun im Detail umsetzen möchte, sondern Telefonhörer in die Hand nehmen, ersten potenziellen Kunden anrufen, mit diesem potenziellen Kunden möglicherweise sogar die Dienstleistung, das Produkt gemeinsam gestalten und auf dem Weg starten. Viele Menschen, denen ich begegne, halten sich zu lange mit der Frage auf, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder wie ich das angehen soll. Das Wichtigste ist einfach anzufangen, mit Leuten zu sprechen und zwar am besten mit den potenziellen Kunden. Das ist das Erste. Das ist aber schwer, weil dann muss man plötzlich mit fremden Leuten reden. Das ist nicht für jeden Menschen gleichermaßen gut geeignet. Und das Zweite ist, man kann auch starten mit fast 0 Euro. Zu glauben, man braucht dafür erstmal, keine Ahnung was, 500.000 oder 1 Million Euro Fremdkapital oder Investment von irgendeiner Private Equity, aus irgendeiner Private Equity Quelle, das ist meistens nicht so. Also man kann tatsächlich auch sehr gut Dinge bootstrappen, gerade im Agenturbereich, wo man im Grunde nicht viel mehr braucht als einen Laptop. Und Nummer 3, Briefing-Qualität, Kommunikation, wahnsinnig wichtig. Ich hatte das eben schon mal und es wird mir von Tag zu Tag immer deutlicher, dass man sehr klar kommunizieren muss, was man braucht, wofür das da ist, das in den Gesamtkontext zu packen. Also man darf nicht davon ausgehen, dass andere in den eigenen Kopf gucken können. Sondern, und da haben wir nur Sprache als Mittel. Klar, ich kann auch was aufmalen oder so. Ne? Das ist auch also gute Methode sogar. Also irgendwie was zusammenscribbeln. Aber ansonsten habe ich nur Sprache, um zu erklären, was ich will oder was mir vorschwebt. Und sich damit auseinanderzusetzen, die volle Breite des Wortschatzes zu nutzen, ist, glaube ich, wichtig. Und das mit dem in den Kopf gucken, das ist im Grunde Nummer 4. Und dann höre ich auch auf. Nicht zu sehr von sich selbst ausgehen. Nur weil ich glaube, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung gebraucht wird, heißt es noch lange nicht, dass sie auch wirklich gebraucht wird. Damit bin ich persönlich 2x auf die Nase geflogen. Ich habe was gemacht, was ich persönlich cool fand oder wertvoll. Um dann festzustellen, ja, das will aber außer mir keiner kaufen. Das ist natürlich dann blöd. Also sehr früh sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht mal mit Design Thinking auseinanderzusetzen für Geschäftsideen, Produktideen, ist, glaube ich, ein guter Weg. Da muss man nicht mal einen Impuls für haben. Man kann einfach, weil das sehr, sehr schöne Werkzeugsammlungen sind sozusagen, kann man auch völlig ohne Idee anfangen und man wird auf etwas kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in diesem Elfenbeinturm sitzt und nur seinen eigenen Maßstäben, seinen eigenen Glaubenssätzen folgt, wird dadurch minimiert.
Also auch einfach mehr Kommunikation und eben, wie du gesagt hast, ne, direkt mit potenziellen KundInnen zu sprechen und einfach zu hören, ist es überhaupt relevant? Also habt ihr da ein Interesse daran und das Produkt überhaupt, wird das überhaupt angenommen? Wird es gesehen? Oder ist es nur meine eigene Vorstellung?
Ja, aber auch Reality-Check. Ne? Ich meine, wenn ich Regenjacken produziere, dann brauche ich jetzt wirklich noch oben den Knopf am Kragen oder kann ich den weglassen, weil den sowieso niemand zumacht? Und so ähnlich ist es dann bei der Dienstleistung oder bei einem Softwareprodukt auch. Manchmal denken wir über Features nach, nach so ein paar Minuten schießt es dann mir wie so ein Geistesblitz in den Kopf, und das geht hoffentlich anderen genauso. Hä, wieso unterhalten wir uns über dieses Thema überhaupt? Dass wir jetzt schon mehrere Minuten darauf verschwendet haben, ist eigentlich Unsinn. Lass uns mal bitte über was anderes reden, was den Kunden wirklich interessiert.
Sehr interessant, ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage, und zwar, sind deine Eltern selbstständig?
Schöne Frage.
Weil, also ich will das ganz kurz nur nochmal erklären. Aus meinen Begegnungen und Erfahrungen mit Gründerinnen und Gründer habe ich so ein bisschen das Learning gehabt, dass diese Bereitschaft dann tatsächlich zu gründen sehr viel höher ist, wenn man das schon in einer eigenen Unternehmerfamilie vorgelebt hat und dadurch natürlich vielleicht auch irgendwie so einen Spirit oder so Erfolge gesehen hat und sehr viel mehr gehemmt ist davon, wenn man das noch nicht in der eigenen Familie irgendwie gesehen hat und dadurch eine sehr viel größere Hemmschwelle ist und man dann doch eher im Angestellten-Dasein verweilt, weil es dann doch so ein bisschen die Comfortzone und das sichere Ding ist. Deswegen würde mich das interessieren.
Die Frage wurde mir tatsächlich auch schon von anderen Leuten gestellt. Insofern, wahrscheinlich stimmt deine These auch. Man muss sich damit, man braucht ein Vorbild, eine Role Model irgendwie da draußen, sodass man sieht, aha, das funktioniert. Man kann das machen. Tatsächlich sind meine Eltern aber nicht selbstständig. Oder beziehungsweise mein Papa ist mittlerweile auch in Rente. Hat es zwischenzeitlich mal probiert mit der Selbstständigkeit als Unternehmensberater, das dann aber wieder sein lassen. Und meine Mutter tatsächlich nie. Aber hallo Mama und Papa, ich habe sehr viel von euch gelernt, aber das Unternehmerdasein habe ich anderswo mir beigebracht, nämlich als dieser Moment kam, in dem ich dachte, das funktioniert so nicht. So als Angestellter zu arbeiten in solchen Organisationen, da bin ich so wenig selbstwirksam, da bin ich nach 10 Jahren oder gib dem noch 10 Jahre, da bin ich so unglücklich, dann habe ich keinen Bock mehr. Also kam ich zu dem Schluss, ich möchte gerne Selbstständigkeit ausprobieren. Ich bin aber nicht direkt von der Klippe gesprungen, sondern ich habe mir schon bewusst gemacht, dass ich mich damit erstmal auseinandersetzen muss und schauen muss, wie machen es denn andere? Und wenn das nicht meine eigenen Eltern sind, dann gehe ich halt einfach zu UnternehmerInnen hin. Und das war dann auch der Stein des Anstoßes. Ich habe mir eine Videokamera genommen und habe Unternehmer-TV hochgezogen und bin von Asia-Händlern bis hin zu SchneiderInnen hingegangen und habe mich damit auseinandergesetzt, was denen eigentlich so tagtäglich begegnet, wie deren Business funktioniert. Und wie es eben zum Teil auch nicht funktioniert. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei war, ich habe in Hamburg bei der Investitions- und Förderbank angefangen und dort ein Startup-Förderprogramm mit aufgebaut. So eine Zuschussförderung, die es ja in vielen Bundesländern gibt. Und da haben wir hunderte Businesspläne zugeschickt bekommen, weil alle dieses Geld wollten. Richtigerweise auch. Also habe ich sehr viele Businesspläne gelesen und mich mit sehr vielen GründerInnen unterhalten. Und da allein durch dieses Gespräch, ich weiß, auf die heiße Herdplatte fassen muss man am Ende trotzdem immer selber, aber allein durch dieses Gespräch mit diesen vielen anderen Menschen viel gelernt darüber, was geht und was nicht geht und wie viel Drive und auch Konzeptqualität am Anfang denn überhaupt vorhanden sein muss und wo man aber auch Lücken lassen darf. Und so bin ich dann mit dem Wissen selbst gestartet.
Vielen Dank dir, Gratian. Dann kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, den Keeper Facts.
Nummer eins, vernetzt euch unbedingt. Es kann, am Ende ist egal, an welchem Ort ihr das tut oder mit wem ihr das tut oder auf welchem Weg ihr das tut, aber also ob das jetzt an einem Ort wie diesem hier ist, dem Future Energy Lab, wo man sowieso auf Gleichgesinnte trifft oder ob das auf der Straße ist oder ob das auf einer Messe ist oder ob das auf einem Symposium ist oder bei einem Vortrag oder bei einem Meetup, von denen es ja gerade in größeren Städten in Deutschland ganz, ganz viele gibt, geht da raus und sprecht über eure Idee. Ganz oft habe ich das erlebt, dass ein bisschen Deutsch auch aus so Geheimniskrämerei-Gründen nicht über die eigenen Ideen gesprochen wurde. Und dann sind die Dinge auch alle in Schönheit gestorben, leider. Weil man muss raus. Man muss Sparring haben, Feedback einsammeln, das, was man hat im Kopf, spiegeln. Und ja, kann sein, dass dann jemand losrennt und eure Idee klaut. Aber ganz ehrlich, also so exklusiv ist keine einzige Geschäftsidee, dass sie nicht sowieso wahrscheinlich von mindestens einer anderen Person in einem anderen Wohnzimmer irgendwo in diesem Land gerade gleichzeitig erdacht wurde. Also sich von dieser Haltung zu befreien, diese Idee habe nur ich und das darf keiner wissen, das ist unbedingt notwendig. Rausgehen, sprechen. Weil der Weg bis zum Schutzrecht auch viel zu lang ist. Wenn wir jetzt mal von dem Schutzrecht schlechthin ausgehen, dem Patent, bis ich ein Patent nicht nur eingereicht, sondern auch, ich weiß gar nicht, was man dann offiziell als Verb benutzt, genehmigt bekommen habe. Also bis meine Idee patentiert ist, dauert das so lange, dass mir bis dahin wahrscheinlich entweder die Lust oder das Geld oder die Energie oder alles drei ausgegangen ist. Als zweites, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht alleine den Weg geht. Das schließt sich so ein bisschen an das an, was ich eben sagte, aber ich glaube, Also meine persönlichen Gründungserfahrungen sind die wesentlich besseren gewesen, wo ich nicht alleine gegründet habe. Also alleine irgendwie als geschäftsführender Gesellschafter irgendeiner GmbH oder UG erstmal vor mich hin wurschtele, sondern wo eine mindestens eine zweite Person dabei ist. Zum Beispiel auch als Co-Geschäftsführer, Co-Founder, wie auch immer. Ich habe das jetzt gerade mit Jelena, wo ich sehr glücklich drüber bin, weil wir auf eine schöne Art und Weise komplementär sind, aber trotzdem denselben Kern haben, ungefähr dasselbe Ziel, dasselbe Ergebnis vor Augen. Also eine zweite Person mindestens tut der Sache in der Regel gut, weil man hat viel länger Spaß daran, man hat immer Sparring, man kommt nicht auf blöde Ideen, weil sie immer nochmal gefiltert werden. Das ist wertvoll. Vielleicht schließe ich daran an, weil das war auch mein größter Fail in meiner Gründungsvergangenheit. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wenn ich mir andere Personen suche, mit denen ich etwas zusammen machen möchte, dann muss ich mir anschauen, wer das ist. Und was, auch da menschelt's wieder, ne? Also, und es geht ganz viel um Kommunikation, es geht um Glaubenssätze, es geht um Werthaltung, es geht um Sozialisierung, was hat man als Kind gelernt oder in der eigenen Jugend. Und das sollte ich ein bisschen wissen über die anderen Menschen, mit denen ich zusammen bin. Denn mit denen verbringe ich sehr viel Zeit, mit denen treffe ich sehr viele weitreichende Entscheidungen. Irgendwann geht's da auch um viel Geld. Und bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf, beziehungsweise kann gerne mal Konflikt entstehen. Dafür zu sorgen, dass kein Konflikt entsteht, das geht am leichtesten mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir in irgendeiner Art und Weise, also dass ich unsere Wertesysteme überschneiden. Cool. Be in it for the long run. Also wir sehen ja immer weniger Investitionen und Startups, nicht nur hierzulande, sondern also im gesamten Westen sozusagen. Das heißt, schnelles Geld ist mit einem Startup kaum noch zu verdienen. Diese Unicorn-Denke, die ein Private Equity-Geber haben muss, weil es sich nur dann für ihn lohnt, wenn er einen Fonds aufbaut, die ist im Grunde auch ein bisschen verdreht. Wenn ich langfristig Werte schaffen will, woran mir hoffentlich gelegen sein sollte, dann kann ich nicht innerhalb von 3 oder 4 oder auch 5 Jahren erwarten, dass ich einen riesen Exit hinlege und wahnsinnig reich werde, sondern im Zweifel be in it for the long run. Das setzt auch voraus, dass ich mir von Anfang an Menschen gesucht habe, mit denen ich das auch machen kann und möchte, die mir nicht nach 3 Jahren auf die Nerven gehen, in Anführungszeichen. Und verändere dein Geschäftsmodell im Zweifel auch unterwegs. Wenn du merkst, dass sich der Markt verändert, wenn sich Gesetze ändern, wenn der Kunde was anderes will, dann beweg dich, sei flexibel auf dem Weg dahin. Weil nur so kann langfristig Wert geschaffen werden. Plus, du wirst dann auch resilient, stabil, du hast eigene Umsätze, du bist nicht nur auf externes Geld angewiesen. Damit kannst du auch so eine Pandemie verkraften, damit kannst du so einen Krieg verkraften, damit kannst du die Folgen des Klimawandels und alle Effekte, die das haben mag auf dein Geschäft, besser verkraften. Also gib dem Ganzen ein bisschen Zeit und mach dich nicht gleich in den ersten 2 Jahren völlig tot. Denn, also habe ich auch schon gesehen, Burnouts im Startup-Ökosystem sind durchaus gängig, weil Menschen gerade in den ersten 2, 3 Jahren so viel arbeiten, dass sie im 4. oder 5. Jahr sagen, alles klar, das war's.
Das ist ein schöner Abschluss in Anführungszeichen, aber auf jeden Fall, glaube ich, zum Abschluss nochmal sehr, sehr wichtige Appelle auch, gerade in der Startup-Szene mit diesem, wo es eben keinen Vertrag gibt, wo es eben keine Vorschriften gibt, wie viel arbeite ich oder man kann immer arbeiten, also die Arbeit hört nie auf. Ich denke, das ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir alle auf dem Schirm haben sollten. Und in diesem Zuge bedanke ich mich recht, recht herzlich bei dir. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es war ein wahnsinnig lehrreiches Gespräch für mich. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Komm gut nach Hamburg. Und vielleicht machen wir das Ganze ja sogar noch ein zweites Mal irgendwann in irgendeiner Form.
Sehr gerne.
Am Ende haben wir uns ja gut eingegroovt. Also ich hatte wirklich, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Ich habe es auch als sehr angenehm empfunden mit dir und komm gern wieder. Und dann können wir das ganze Thema Gelassenheit und Ruhe beim Gründen vielleicht nochmal vertiefen, weil das wurde jetzt gerade so angekratzt. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
Haben quasi die Tür offen gelassen für Folge 2.
Genau.
Dann hab einen wundervollen Tag. Danke dir.
Danke dir auch.